Seid ihr Vergeber?
Nö. Das wundert mich jetzt irgendwie nicht, dass der Jan das sagt.
Selbst wenn du wütend bist, dann sagst du, boah, Mann, ich bin so wütend. Und
kennt ihr die Geschichte von den zwei Mönchen, die am Fluss entlang laufen?
Nee. Nein.
Zwei Mönche laufen den Fluss entlang. Ein Mönch ist schon ein bisschen älterer Mönch, der hat ein bisschen mehr Weisheit. Der andere ist so eine Art Azubi-Mönch. Und auf einmal treffen die einen Mann, der sagt, hey, ihr seid doch Mönche. Kann mir nicht einer über den Fluss einfach kurz Huckepack tragen? Einfach durch, den Fluss ist doch egal. Ihr macht doch immer so Sachen for free und so. Weil ich müsste sonst einen Kilometer noch weiterlaufen, bis die Brücke kommt. Und das ist mir irgendwie zu stressig. Und der etwas ältere, weisere Mönch sagt dann,
ich bin ja seit 2 Monaten Abonnent von WaipoTV. Mhm.
Was ist das denn jetzt schon wieder?
Ja, das habe ich erzählt, das ist quasi alle Sender in HD plus 500 weitere Sender plus die ganzen Premiere-Kanäle, Sci-Fi-Kanal, Discovery, so. Ich habe mir das ja aber nicht dafür geholt. Ich habe das geholt, weil ich für 50 Euro ein Jahr lang Paramount Plus umsonst dazu bekommen habe.
Ach, die Geschichte war das, ja, okay.
Stellt sich raus, ich gucke mehr WaipoTV als Paramount Plus. Gestern Nacht habe ich mir angeguckt, die Nazi-Zeit in München. Und habe ich mir die ganzen schönen Orte, die ich ja heute alle kenne, die auf Spiegel TV. Die haben ja auch einen Sender. Und das war richtig interessant. Interessant war es aber halt vor allem auch deshalb, weil die Neuzeitaufnahmen alle irgendwie aus den 90ern sind, weil du hast ja dieses 1080i Interlacing, ja, wo du nur diese Halbbilder hast und du hast die ganze Zeit diese Treppchen und so und du hast richtig gemerkt, wie alt die eigentlich die, also es war eine Reportage oder eine Doku von 1999 oder so. Aber ich muss wirklich sagen, es ist super krass spannend, wenn du zum Beispiel, wenn du mal siehst, was 1939 in der Feldherrenhalle so los war. Also das ist mad. Du merkst einfach, du bist in der Stadt, in der mehr oder weniger die Nazis angefangen haben, populär zu werden. Also man merkt, ich finde, das merkt man auch bis heute. Man merkt bis heute die Wichtigkeit, die München für die Nazis hatte. Mhm. Und dann in der Doku wurde auch teilweise dann gesagt, dass es ganz viel Nazi-Architektur und so bis heute gar nicht verfälscht oder entfernt wurde. Also du hast hier teilweise noch versteckte Hakenkreuze in irgendwelche Zaungitter und so. Die sind nicht richtig Hakenkreuze, aber die sind so geschwungen. Okay. So, und also zumindest war es 1999 oder wann auch immer die Doku war. So, ob das jetzt heute noch so ist, weiß ich nicht, aber es war wohl recht lang. Und dann die ganze Nazi-Architektur, dann haben sie in der Doku gezeigt, was die Nazis mit München noch alles vorhatten. Also diese Stadt, die sollte komplett umgebaut werden. Die haben da so eine Miniatur gezeigt, die sie damals angefertigt haben. Die ist auch heute noch ausgestellt irgendwo. In München kannst du dir dieses Modell von den Nazis anschauen. Die Nazis, die hatten ja so ein Faible für Säulen und so.
Ja.
Und das sah aus wie in Griechenland bei uns. Also hätten die Nazis gewonnen, dann wäre München irgendwie wirklich Griechenland 2.0 geworden.
Das ist total krass. Ich habe ja hier bei mir um die Ecke, ich kann ja quasi, wenn ich aus dem Fenster rausschaue, gucke ich ja rüber zum Hilton Hotel. Und da stand ja früher dieser Bürgerbräukeller, wo auch dieser Anschlag verübt wurde auf Hitler. Da hat ja jemand eine Bombe gezündet. Problem war bloß, dass Hitler unerwartet früh seine Rede beendet hat und früher aus diesem Saal raus war als geplant. Also der hat den nur um ein paar Minuten verpasst. Sonst hätte er den erwischt und dann wäre der ganze Spaß vorbei gewesen. Das ist halt alles hier so im Umkreis. Also total, total interessant.
Die ersten NSDAP-Reden, die wurden hier im Löwenbräukeller direkt bei mir mehr oder weniger um die Ecke.
Genau, und die Musikhochschule, die jetzige, ist ja das ehemalige NSDAP-Hauptgebäude gewesen. Also da.
Ach echt, ja?
Haben wir auch schon gedreht, ja.
Ja, schau mal. Also man merkt, also hier ist wirklich viel nationalsozialistische Geschichte, die hier stattgefunden hat. Und es war mir teilweise bewusst, teilweise aber auch gar nicht so bewusst. Und es ist halt so mad, ne? Wenn du siehst bei der Feldherrenhalle, ne? Also das war halt full blown Nazi, ne? Also die da mit ihren Läufe und dann irgendwie Ding und hier und irgendwie hunderte von Meter irgendwelche Leute in Reihe und so. Also keine Ahnung, vor 2 Jahren gab es da noch ein, keine Ahnung, Benefizkonzert für was weiß ich irgendwas. Also das ist so, die Stimmung ist eine ganz andere. Ne? Und damals aber so richtig Hardcore, Alter. Und ich dachte, boah, Matt, Alter. Matt, du stehst hier manchmal auf Plätzen, an denen halt einfach der totale Wahnsinn um sich geschlagen hat damals.
Ja, ja.
Und was auch alles kaputt gebombt wurde, der Königsplatz war auch so ein harter Ort, wo so, so hart viel Nazi-Shit abgegangen ist. Das war wirklich heftig.
Genau,
heftig.
Da ist ja direkt angrenzend die Musikhochschule. Das ist ja alles auch sehr nah beieinander. Ich habe auch angefangen vor ein paar Jahren so Reiseführer zu sammeln, die auch so für die einzelnen Stadtviertel sind. Da erfährt man auch super viel. Also da kannst du wirklich in jedem Viertel eine eigene Tour machen, gefühlt, mit lauter richtig interessanten Sachen. Jetzt auch nicht nur Nazi-Zeit, auch generell andere Sachen, aber mega interessant.
Du sammelst Reiseführer?
Mhm.
Alright, okay.
Ja, das ist quasi so ein Reiseführer für Münchner, könnte man sagen. Also da kannst du eben zu jedem Viertel kannst du dir da den holen und da steht halt alles Mögliche zu der Geschichte von dem Viertel.
Ich glaube sofort, dass es für dich interessant ist, weil ich meine, du hast ja auch nochmal eine ganz andere Beziehung zu München als jetzt ich zum Beispiel.
Klar, ja.
Ich weiß, wir haben einige Hörer, die wahrscheinlich München nicht so geil finden, aber ich habe es jetzt am Wochenende wieder gesagt, Alter, ich liebe München. Ich liebe diese Stadt. Es ist wirklich, weil es ging dann auch so, ja, mit irgendwie mal irgendwie wegziehen oder so, ne? Und irgendwie, also ich werde mich hier mit allen Krallen, die ich habe, irgendwie an München festhalten. Ich will einfach diese Stadt nie verlassen.
Ich sehe schon, wie Jan diesen Löwen an der Feldherrenhalle umklammert.
Ich werde mich hier nicht weg. Ich werde mich da festbinden und sagen, ich werde diese Stadt einfach nicht verlassen, außer die Stadt verlässt mich. Und ich kann es mir hier nicht leisten, aber ne, also ich mag München. Ich weiß, und ich sage es immer wieder, ich hatte wirklich Startschwierigkeiten mit München. Und ich würde mal auch sagen, der Jan vor 10 Jahren wäre auch nicht gerne in München, weil der Jan vor 10 Jahren ist von Club zu Club und wollte einfach was erleben. Und da ist München, ne, die hat schon Clubleben und so, aber das ist natürlich, da muss man schon sagen, da ist Berlin und Köln vielleicht doch nochmal eine andere Nummer. Mhm. Also Berlin sowieso und Köln, ich weiß nicht. Aber so jetzt in dem Lebensabschnitt, in dem ich jetzt bin, kann ich mir keine bessere Stadt als München vorstellen. Es ist einfach perfekt. Ich habe alles, was ich will. Ne? Ich kann alles essen. Das komplette Spektrum an Kulinarik, die es auf dieser Welt gibt, ist in dieser Stadt irgendwie in irgendeiner Form vertreten. Ich habe alles. Und die Stadt ist groß, aber sie fühlt sich nicht riesig an. Das ist das, was ich früher vielleicht auch ein bisschen bemängelt habe. So, ja, München ist irgendwie auch ein Dorf, aber jetzt liebe ich es. Ich liebe es, dass München so ein Dorf ist. Also du merkst diese über 1 Million Einwohner überhaupt gar nicht in München.
Ey, voll. Also wirklich gar nicht.
Genau, das hat München, glaube ich, hat 1,4 Millionen Einwohner. Wo? Ja, alle auf dem Mittleren Ring wahrscheinlich, von Montag bis Freitag.
Ja, genau.
Ich verstehe das, wenn man dann hier auch groß wird und so und eben München eine sehr geschichtsträchtige Stadt ist und vor allem, wenn man vielleicht auch wirklich Interesse hat an diesem Nationalsozialismus, dann ist es natürlich hier eine Fundgrube an Museen und Stücke aus der Zeit und auch, ne, ich meine, wir haben ja damals live in diesem Podcast während der Aufnahme festgestellt, dass Hitler mein Nachbar war.
Richtig.
Und es war, weil wir zufällig einfach seinen Wiki-Artikel im Podcast kurz vorgelesen haben und ich festgestellt habe, warte mal, der hat ja 150 Meter, 200 Meter Luftlinie oder 300 Meter Luftlinie von mir gewohnt. Der war ja, ja. Ich liebe das auch, wenn ich in meinem Viertel, gerade im Stiegelmeierplatz und so, wenn ich da Aufnahmen von 1905 oder so sehe, ne? Wenn du da mit Kutschen und so drüber fallen, denkst du, Alter, wie mad ist das? Das ist so mad, Alter. Das ist, hier wirst du jetzt, heute wirst du fast überfahren von dem Q7, aber hey, 1905 wurdest du fast überfahren von der Kutsche.
Ja, dafür steht Q. Das wissen viele nicht. Das Q in Q7 steht für Kutsche.
Kutsche. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht mal eine Straßenbahn hier. Das war ja einfach ein riesiger Platz.
Das ist in Gießen total scheiße, by the way. Da sieht heute alles komplett scheiße aus. Und diese historischen Bilder sind wunderschön. Hier gab es mal eine Straßenbahn. Die hätte ich gern wieder, ehrlich gesagt.
Gießen hat damals auch freundlicherweise auch einfach alle Bomben, die über Marburg abgeworfen hätten, so eingesteckt.
Aufgefangen.
Ja, Marburg hat irgendwie gar nichts abgekriegt. Deswegen sieht Marburg immer noch so schön aus, was diese Fachwerkhäuser angeht. Und Gießen haben es, ich glaube, hatte Gießen nicht irgendwie auch irgendwie Industrie? Weltkriegsindustrie, irgendwas
ja,
so.
Ja, ja.
Auf jeden Fall wurde Gießen einfach komplett dem Erdboden gleich gemacht von den Alliierten. In Konstanz, hier habe ich mal gelesen, Konstanz war auch vom Zweiten Weltkrieg relativ verschont geblieben, weil es gab da wohl mit den Schweizern die Abmachung, dass die Schweizer nachts ihre Lichter brennen lassen, dass die Alliierten wissen, wo halt keine Bomben mehr fallen sollen. dass nicht aus Versehen die Schweiz bombardiert wird, war da irgendwie so, ja, da wurde dann, glaube ich, mit den Schweizern abgesprochen und dann die Lichter, und das haben die Konstanzer anscheinend mitgekriegt, und die haben einfach auch bei sich auch die Lichter angemacht, und deswegen hat anscheinend Konstanz so wenig abbekommen, weil Konstanz ist ja direkt nahtloser Übergang zur Schweiz. Das ist ja...
Ich bin aus Versehen mal in die Schweiz gelaufen, in Konstanz. Ich bin einfach in die falsche Straße abgewogen, dann kam da Schweizer Grenze.
Ja, und aus dem Grund, also habe ich mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich stimmt, aber deswegen ist Konstanz auch relativ verschont geblieben. Weil die haben einfach die Lichter angemacht.
So einfach kann es sein, gell? Wenn man eine Grenze wohnt,
wenn man freundlicherweise vorher einen Anruf bekommt.
Ja, grüezi.
Ja, servus. Sali, Sali.
Ja, Sali.
Sali.
Bitte ein kleines Bomberli werfen.
Macht dir das Licht bloß nicht aus.
Oh je. Oh Gott, alle Schweizer, die bisher zugehört haben, sind jetzt auf jeden Fall raus.
Es tut mir leid.
Naja, Max muss sich hier immer mal wieder ein schlechtes Bayerisch von uns anhören.
Das stimmt.
Was wird hier noch gern kopiert?
Also ein österreichischer Dialekt.
Ja, Wienerisch haben wir schon. Ab und zu versucht man es Niederländisch ein bisschen.
Wir wollen ja niemanden ausschließen. Wir nehmen alle mal mit. Alle mit auf diesen Zug.
Ja, ja, das stimmt. Das ist witzig, dass wir jetzt da das nochmal anschneiden. Ich habe vorhin, hat mich meine Freundin abgefragt, welche Dialekte ich alle nachmachen kann, weil ich irgendwas auf Sächsisch gesagt habe. Und dann sind wir wirklich alles mal durchgegangen. Und mein schlechtester ist dieses in Hamburg mit dem Nech hinten. Nech? Keine Ahnung, das kann ich wirklich nicht gut. Könnt ihr Dialekte?
Ich glaube, bei den meisten Dialekten traue ich es mich einfach nicht. Also es gibt so ein paar, da werde ich wärmer mit, also so Tirolerisch, das ist ja jetzt vom Bayerischen auch nicht weit. Im Büro passiert es mir jetzt mit dem Schwäbischen auch ab und zu mal. Ne?
Echt?
Ja, weil ich mit fast nur Schwaben zusammenarbeite.
Also das ist super.
Das ist super.
Das ist ein paar gute Leute.
Na, wenigstens wird da geschaffen dann bei euch, gell?
Ja,
genau. Schaffe Häusle bauen. Ja, und den Berliner Dialekt nur, um die Berliner aufzuziehen. Aber den kann ich auch nicht gut.
Nee, den kann ich auch nicht.
Das Sächsische würde ich gerne kennen können.
Man muss es halt üben. Du musst es dir halt viel anhören und dann musst du es halt auch selber sprechen.
Ja, und man muss ein bisschen so das Wesen dieser Leute auch so ein bisschen verstehen. Wenn du Berliner Dialekt nachmachst, dann ist es ja nicht einfach nur, weil wenn du den einfach nachmachst, dann kommt der nicht an. Aber wenn du angepisst bist dabei. Ja,
genau, du brauchst die Energie.
Ja, du brauchst das, was die innerlich ausmacht.
Genau, so leicht angepisst und latent überheblich. nicht überheblich halt, weil Nazi haben wir schon, wir sind die Hauptstadt.
Voll.
Sind die Hauptstadtmentalität. Und dieses Selbstbewusstsein muss natürlich rüberbringen, das stimmt. Ja.
Dieser leichte Zynismus in jedem Satz, auf jeden Fall.
Dieses grundsätzlich alles Scheiße auf jeden Fall. Ja. Es ist wirklich alles Kacke, und wenn es gut ist, dann ist es halt nicht Scheiße.
Voll.
Genau, wenn du was gut findest, dann findest du es halt einfach nicht scheiße. Genau.
Somit verabschieden sich die Berliner Zuhörer jetzt auch.
Nein, die sagen, so ist es nämlich.
Ja, die sagen, das ist so. Berlin.
Das ist Berlin. Ja, weißt du, da muss ich dazu sagen, ich bin ja, da unterscheide ich mich natürlich vom gebürtigen Münchner. Ich habe so an sich kein Problem mit den Berlinern.
Das stimmt, da unterscheidest du dich.
Genau, große Ruhe in diesem Podcast.
Nein, ich habe kein Problem mit den Berlinern. Ich weiß, die Berliner haben ein großes Problem mit mir und meiner Herkunft. Aber ich muss auch dazu sagen, weil ich die Berliner ja so schätze, bin ich da nie hingezogen.
Sehr, sehr nett von dir.
Weil ich mir dachte, diesen Schwaben erspare ich euch.
Aus reiner Nächstenliebe.
Ja, natürlich. Weil ich mir dachte, nee, es leben genug von uns dort. Ich gehe nach München.
Das gibt es keine Schwaben, stimmt.
Da gibt es doch, da ist noch Platz für Schwaben.
Ich meine, mein Vater ist ja auch aus Berlin. Grüße an meinen Vater, der hört hier auch manchmal zu. Seine Story, wie er nach Schwaben gekommen ist, ist, er hat einfach die Landkarte aufgeschlagen und hat das genommen, was am weitesten weg ist von Berlin.
Ja, ich meine, wenn man jetzt so in meine Familiengeschichte guckt, dann besteht die jetzt ja auch nicht nur aus reinen Urmünchnern.
Das darfst du nicht so laut sagen.
Ja, ich weiß, das ist auch ein Geheimnis. Aber wir sind ja unter uns.
Ja, inzwischen schon, würde ich sagen.
Ja, die Münchner waren noch da, die sind jetzt weg.
Ne, genau, aber dass ich natürlich so einen österreichischen Anteil habe, das ist ja kein Geheimnis. Aber so väterlicherseits, glaube ich, ist nur die eine Hälfte wirklich Münchner. Und meine Oma zum Beispiel, die kam auch ursprünglich aus Berlin, ist aber in Frankfurt an der Oder geboren.
Ah.
Ja, guck mal, aber dann also, das siehst du mal wieder, wo es die Leute herverschlagen hat. Mein Opa ist zum Beispiel, der ist aus Schlesien gekommen.
Gut, mein Opa ist aus Puerto Rico gekommen.
What?
auch krass eigentlich. Ja, okay. Ey, man muss schon sagen, ne, es gibt, glaube ich, keine langweilige Story von so Vorfahren, oder? Also ich kenne niemanden, wo das nicht irgendwann echt irgendwie weird wird.
Ja, voll. Also ich finde es aber auch krass, was die Leute da so viel früher schon für Lebenswandel auf sich genommen haben. Also ich meine, das ist ja heute nochmal echt was ganz anderes, wenn du sagst, ich ziehe jetzt in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land.
Also ich würde mal sagen, meinem Opa und meiner Oma blieb jetzt nie so viel übrig. Bestimmt. Also das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt da unten ist viel schöner, sondern da.
Hey, komisch eigentlich. Die haben das einfach gesagt, okay, wir sind geflohen, wir bauen uns jetzt ein neues Leben auf und wir bleiben jetzt hier einfach.
Naja, die haben sich kennengelernt und dann sind sie irgendwie halt auf der Alp gestrandet und wie das halt damals in den 50ern so war, kennengelernt, Haus gebaut, ja. Kinder gemacht, alles im gleichen Jahr. Ja, so war das damals.
Ja, krass. Aber das Ding ist irgendwie, mein Leben ist so von Männerfiguren geprägt, die einfach drauf scheißen und wieder abhauen. Mein Opa ist zum Beispiel, der war ein GI. Der ist quasi nur hierher gekommen, hat meine Oma geschwängert und ist wieder abgehauen. Und wir haben tatsächlich auch lang noch gesucht, weil ich meine, er ist aus Puerto Rico. Das heißt, ich hätte theoretisch automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und meiner Mutter war es aber ziemlich egal. Aber meine Oma, die hat das bis ins hohe Alter immer wieder angesprochen. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein, so eine Scheiße. So ein Depp, warum, weißt du, wieso und keine Ahnung, hat da noch irgendwie so ein paar Briefchen hinterlassen, hat sich danach nie wieder gemeldet. Die konnte dem das bis zuletzt einfach nicht vergeben, wie er sich verhalten hat. Das ist schon krass. Mhm. Also, dass man wirklich so ein ganzes Leben. Ja.
Also bis zum Schluss.
Wirklich bis zum Schluss.
Fühle ich.
Ich meine, sie wurde dann älter und älter und ein bisschen krank und so, ne? Und irgendwann hat sie einfach random Leute angerufen mit seinem Namen. Das war so eine tiefe Kränkung, dass sie dem nie vergeben hat.
Würdest du sagen, dass du das geerbt hast? Bist du nachtragend?
Ich bin schon nachtragend, aber ich bin auch vergesslich. Und ich glaube, das ist ein Problem.
Zum Vorteil der anderen.
Ja, schon, aber auch irgendwie, es ist ja dann nicht weg. Ne? Also da muss ja nur ein Gedanke kommen, der irgendwie daran erinnert oder ein Geruch, eine Musik, ein was weiß ich, ne? Und sofort ist alles wieder da. Seid ihr Vergeber?
Nö.
Das wundert mich jetzt irgendwie nicht, dass der Jan das sagt.
Nee, hättest du nicht erwartet, dass ich vergebe und vergesse?
Also sagen wir so, ich würde nicht sagen, dass du jemand bist, der jetzt krass nachtragend ist, aber du bist jemand, der nicht vergisst. Da erlaubt man sich mal was und ich glaube, dass du schon demjenigen dann auch verzeihen kannst und ihm eine neue Chance gibst, aber du merkst es dir halt. Und du weißt ganz genau, wenn derjenige das jetzt nochmal macht und nicht draus gelernt hat, dann ist es auch vorbei.
Das ist eine vergiftete Chance.
Ja, das können wir vergiftete Chance nennen, ne? Ich habe da letztens mit jemand drüber gesprochen. Da ging es dann halt auch eben um den Podcast und dann ging es um, es ging um jeden von uns.
Mhm.
Und dann ging es auch um Max. Und dann haben wir auch so, da waren wir uns auch so einig, ja, ich kenne Max im September 10 Jahre. Also wir haben jetzt, wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren. Ja, können wir richtig saufen. Am 15. September, glaube ich, ging das Projekt damals los.
Krass.
Können wir 10-Jähriges feiern.
Das machen wir.
Und es ist so verrückt. Selbst wenn es da Menschen gibt, von denen ich weiß, Max kann sie nicht leiden, ist Max teilweise freundlicher noch zu denen. Also du bist so unfreundlich zu den Menschen, wie ich zu manchen Menschen freundlich bin. Wie gesagt, das ist so Wahnsinn. Ich habe der Max, in meiner Gegenwart hat der Max noch nie, wirklich, und das ist eigentlich, Max, bist du eigentlich ein Einhorn. Weil ich glaube, ich kenne keinen Mensch, der so ist wie du. Ich meine, klar, man lästert manchmal über einen Job und so, aber du hast noch nie bösartig oder wirklich so tief unter der Gürtellinie über andere Leute gelästert.
Das stimmt, das mache ich auch nicht.
Nee, machst du nicht. So, selbst wenn du wütend bist, dann sagst du, boah, Mann, ich bin so wütend. Und,
also.
Und das war's. Und bei mir musst du, wenn ich richtig wütend bin, müsstest du hier alles wegpiepen und ich sage, am Ende des Podcasts, wir müssen das leider rausschneiden, weil das können wir so nicht senden.
Man muss aber dazu sagen, es ist nicht so, als hätte ich nicht auch diese Gedanken. Ich spreche sie halt nur nicht aus. Und ich glaube, ich würde auch sagen, was bei mir eher so das Ding ist, ich befinde mich da eher so auf einem Pfad, dass ich sage, okay, es ist mir dann, also diejenigen sind mir dann egal oder die Sachen sind mir dann auch egal. Also ich bin da, glaube ich, weniger nachtragend, aber ich merke, wie ich zunehmend mehr und mehr auf auch aus Leute scheiß, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Also ich merke mir das schon auch, wenn jemand jetzt irgendwie was verbockt hat oder irgendwie scheiße ist und ich gebe dem halt dann immer weniger Beachtung. Ich entferne mich dann einfach so dezent von dem Ganzen.
Ja, es ist, einerseits beneide ich dich darum, andererseits frage ich mich, was ist jetzt der gesunde Weg, mit Ärger umzugehen? Ist es jetzt so, dass du sagst, ich entziehe mich der Situation und ich lasse es gehen, dann sorgst du zumindest mal dafür, dass das allgemeine Klima um dich herum sauber bleibt? Oder sorgt es dafür, dass du in 2 Jahren plötzlich aus dem Mund blutest, weil dir ein Magengeschwür aufgeplatzt ist und du irgendwie mit Mitte 70 stirbst, weil du einfach vom Stress zerfressen bist? Also was ist gesünder? Ist es gesünder zu ragen und cholerisch zu sein und mal irgendwie richtig auf die Kacke zu hauen? Oder ist es gesündere zu vergessen oder weiterzugehen? Also ich wünschte, ich könnte das. Ich bin manchmal da so nachtragend.
Also ich bin mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, auf welchem der beiden Pfade ich bin, ob das entweder wirklich der ist, dass mir die Dinge wirklich so egal sind, also so gnadenlos egal sind, dass ich da wirklich auf so einem absoluten Weg der Akzeptanz bin, oder ob es halt vielleicht auch in manchen Punkten eine Verdrängung ist, die mich dann vielleicht irgendwann mal wieder einholt. Weil ich glaube, es ist schon auch gut, dass man manchen Dingen sich dann irgendwie auseinandersetzt und stellt und so und nicht alles irgendwie hinnimmt, wie es ist und sagt, ja gut, passt. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Grübelst du viel? Oder bist du eher so, weitergehen, komm, jetzt mach ich mal.
Ja, es gibt schon viele Sachen, über die ich sehr gerne und sehr lange grüble. Also ich prokrastiniere schon auch sehr viel. Aber ich merke schon auch, wie ich wirklich Umstände extrem schnell akzeptieren kann. Heute zum Beispiel war auch wieder so ein Tag, wo wir im Büro saßen und solche Tage gibt es ja, da gibt es keinen großen äußeren Einfluss eigentlich, aber es kommt halt einfach scheiße zusammen. Ne? Es kommen irgendwie den ganzen Tag über nur schlechte Nachrichten, nichts will so wirklich laufen und so. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie es den Kollegen zunehmend immer mehr gestresst hat und der wirklich irgendwie gesagt hat, boah, Alter, dieser Tag geht mir so auf den Sack und das ist jetzt alles gerade so kacke hier und hin und her. Und ich saß da und war so, ja, mei. Auf der einen Seite war ich da irgendwie krass die Ruhe, auf der anderen Seite weiß ich auch nicht mehr, ob es so gesund ist, ob man da nicht vielleicht auch dann eben in manchen Punkten eben genau so emotional sein sollte.
Mhm. Aber hat es vielleicht auch was damit zu tun? Also guck mal, Brizi ist ja auch hier irgendwie, was heißt auch hier eigentlich, in dem Fall hier, in der Mitte.
Ich bin endlich mal in der Mitte.
Hey. Du bist in dem Fall in der Mitte, weil Brizi scheut den Konflikt. Außer Brizi wird herausgefordert und immer wieder gepiesackt. Also Wenn Dinge einfach nicht laufen, dann irgendwann, aber selbst dann bleibst du noch cool. Also ich habe Brizi noch nie irgendwie unflätig werden sehen. Du hast dich im Endeffekt auch im Griff, aber du zeigst es mehr als Max.
Ja, ja.
Also uns ist klar, von uns dreien ist es von der Aufteilung schon so, wenn es jedem von uns gegen Strich geht, bin ich der Erste, der explodiert.
Also wirklich, wenn du auf meinem Hinflug gewesen wärst, von München nach Norwegen, diese Geschichte hätte bei dir ein ganz anderes Ende, glaube ich, genommen.
Naja, ihr hättet mit mir letzte Woche 2 Tage in der Deutschen Bahn reisen müssen. Ich war auf dem Gipfel des Zorns. Da kam irgendwann der Schaffner zu mir und wollte mein Ticket zählen. Da habe ich gesagt, dass du dafür jetzt noch ein Reiseticket zählen willst, ist schon ein bisschen frech, Kollege. 1,5 Stunden habt ihr mich braten lassen am Bahnhof und du kommst und willst mein Fahrticket sehen. Du Hund, du. Naja. Nee, aber was ich jetzt denke ist, ist es auch so eine Prinzipienreiterei? Also, weißt du, zum Beispiel kann Max sagen, ja, ärgert mich, aber ich kann da jetzt auch hinwegsehen, weil ich kann jetzt vielleicht auch in dem Moment für mich beschließen, ich nehme mich da jetzt kurz zurück und lass es dadurch gehen. Während ich zum Beispiel schon derjenige bin, der dann eher sagt, nö, sehe ich jetzt nicht ein. Also warum soll ich jetzt da zurückstecken?
Na.
Weil ihr die ganze Zeit Scheiße baut. Also na, ich glaube, das ist so, das Mindset ist eher so, Max kann, also ich will es nicht sagen, dass Max oder du, Max, ich will es nicht in der dritten Person die ganze Zeit reden, aber natürlich hast du auch deine Prinzipien, aber eher dann vielleicht auch mal sagen kannst, ja gut, dann klappt das jetzt halt nicht so. Und ich dann halt sage, nö. Ich habe dafür bezahlt, so will ich das jetzt.
Ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also früher war es auch oft so, dass ich mir dachte, okay, ist das wirklich so, dass ich mich in vielen Sachen nicht entscheiden kann? Aber ich habe einfach auch in vielen Situationen jetzt schon festgestellt, dass das bei mir einfach eine ganz andere Wichtigkeit hat.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kollegen abmache, wir gehen was Mittagessen und es heißt, was sollen wir essen gehen? Ne? Dann haben ganz oft Leute eine ganz bestimmte Präferenz. Dann will jemand unbedingt Burger essen gehen, jemand anders will unbedingt Pizza essen gehen. Und ich habe das halt sehr, sehr oft, dass es mir einfach egal ist. Also dass ich da einfach keine Präferenz habe. Und dann werde ich gefragt und dann heißt es ja, was sollen wir machen? Und ich, ist mir wurscht. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, das dachte ich früher nämlich, dass ich einfach keine Meinung dazu habe, sondern das ist dann wirklich oft so, dass das für mich in dem Moment so eine geringe Wichtigkeit hat, dass das eine nicht das andere überwiegt. Also ich bin dann auch mit, egal was dann entschieden wird, zufrieden. Also das Gleiche auch, wenn wir generell essen gehen. Ich gucke einmal in die Karte, ich suche mir was raus, fertig. Ich gucke dann nicht neidisch auf den Nachbarteller oder so. Ich habe mich entschieden und ich bin fein damit. Und andere haben dann so richtig diesen Futterneid.
Wenn es jetzt ja so um so Vergeben oder sowas geht, da ist es ja, da ist dir ja schon Unrecht getan worden.
Gefühltes Unrecht, ja.
Also du empfindest es in dem Moment als Unrecht und dann ist es auch verflucht nochmal Unrecht.
Absolut, ja.
Ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du ein Grübler bist, weil ich glaube, bei mir liegt es, dass ich dann relativ schnell auch aus der Haut fahren kann. Das liegt bei mir dran, dass ich so viel gegrübelt habe über Unrecht, das mir widerfahren ist, dass ich immer weiter zurückgegangen bin so. Ich habe dann immer geguckt, okay, wann hat das eigentlich angefangen, aus dem Ruder zu laufen? Und dann gehst du immer, wenn du einen Schritt weiter zurück machst, denkst du, ah, hätte ich hier schon was gesagt? Oder so, hätte ich da schon was gesagt? Oh nee, da hätte ich eigentlich schon was sagen müssen. Dann wäre das alles nicht passiert. Und das ist meine Art, wie ich dazu komme, dass ich dann doch manchmal Schwierigkeiten habe, auch Leuten zu verzeihen, weil ich mir selber nicht verzeihe, dass ich nicht schon früher eingeschritten bin.
Erkenne ich mich auch ein Stück weit wieder, weil ich halt, wenn ich mich ärgere, auch sehr viel über mich selber ärgere, am ehesten noch, weil ich dann eben auch genau solche Sachen immer wieder durchspiele und mir überlege, okay, wo hat denn das schon angefangen und wo habe ich angefangen, Fehler zu machen und warum habe ich die so lange zugelassen? Und das trage ich dann weniger nach außen, sondern halt eher nach innen.
Ja, du hast ja vorher vom Akzeptieren gesprochen. Würdest du dann auch sagen, dass dieses Akzeptieren dann wichtig dafür ist, dass du auch deine eigenen Unzulänglichkeiten in dem Bereich akzeptierst? Oder dass du einfach sagst, naja gut, das war halt ein Säckel.
Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, würde ich sogar sagen, dass es mir deutlich schwerer fällt, die eigenen Sachen zu akzeptieren als alles drumherum.
Der Jan weiß nicht, von was wir sprechen.
Ah, doch, doch. Ich dachte nur, ihr seid da gerade in einem schönen Dialog. Warum so?
Ich wollte nur einen Witz machen. Das war Comic Relief. Auch eine schlimme Strategie.
Aber also, um auf das Vergeben zurückzukommen, gab es da in der Vergangenheit bei euch schon Sachen, wo ihr sagt, boah, da habe ich echt lang zu knabbern gehabt? Also das hat mich wirklich viel Zeit und Kraft gekostet, um das zu überwinden?
Klar, also ich meine, das geht ja von Konflikten, die bis in die Kindheit zurückreichen. Es ist wirklich so, entweder hat es was mit dem Alter zu tun oder mit, man wird einfach auch weiser und merkt einfach, wie viel, na, also zum Beispiel, nicht zu verzeihen und nicht zu vergessen bedeutet, eine Sache, bei der man vielleicht damals, als es passiert ist, schon keine Kontrolle gehabt zu haben, dass es ja weiterhin Kontrolle über dich hat. Also für mich gab es dann irgendwann, weil ich war zum Beispiel, ich war früher neidisch auf Menschen, ne? Also in meinen jungen Jahren, also ich war nie ein Kind oder ein Teenager, der Neid nicht kannte, ich war schon neidisch und das ist, glaube ich, so die Lebenserfahrung, die mir dann irgendwann gezeigt hat, ja, hin und wieder kommt mal eine oder eine durch, die wirklich irgendwas geschenkt bekommt fürs Nichtstun, aber man lernt einfach mit dem Älterwerden und mit der Erfahrung im Beruf und so im Leben, dass du so gut wie nichts geschenkt bekommst und deswegen ist Neid für mich inzwischen was Absurdes, weil in den allermeisten Fällen, die Menschen, die zum Beispiel etwas dann besser haben als du oder irgendwie karrieremäßig sind, die haben sich an einer Stelle vielleicht einfach auch, die haben mehr dafür gegeben, mehr dafür gemacht. So, ne? Man hat natürlich immer so auch ein bisschen so ein verlogenes Bild vielleicht auch mal von sich selber, dass man eh voll hart arbeitet und voll krass dafür tut, aber so in der Rückschau merkt man so, ja, war vielleicht doch ein fauler Hund oder so, ne? Oder vielleicht doch nicht so talentiert, wie ich es dachte oder so, ne? Und da ist dann so, deswegen zum Beispiel Sachen wie Neid und so. Und dazu gehört auch ein bisschen dieses Vergeben und Vergessen. Ich habe dann für mich so irgendwann so ein paar Grundsätze rausbekommen. Und zwar, ich war super schnell nachtragend und aggro bei beruflichen Dingen, gerade beim Film, weil du hast es oft mit Arschlöchern zu tun. Und in dem Beruf, in dem ich ja gearbeitet habe oder halt arbeite, bist du schon auch manchmal schnell oder kannst du schon auch schnell zum Prügelknaben der Produktion werden, ne? Weil ich sage ja immer in der Regieassistenz, wenn alles scheiße läuft, bist du schuld und wenn alles geil läuft, dann waren es alle, nur nicht du. So, ne? Ja. So, es dankt dir keiner, wenn es gut läuft, und du bist aber schuld wenn an allem, wenn es schlecht läuft. Das ist so ein bisschen die Geißel der Regieassistenz. Und du hast es eben halt auch manchmal mit Kameraabteilungen und so zu tun, wo die rumkommen. Und da bin ich nachtragend, weil mir mein Beruf verbietet, mich wehren zu dürfen. Weil wenn ich jetzt mit einem Kameraassistenten zanke und rumschreie, dann weiß ich, jetzt säge ich gerade meinem eigenen Stuhlbein. Weil du willst natürlich in der Filmproduktion nicht auffallen als der Typ, der sich mit der Kameraabteilung zerstreitet oder überhaupt mit jemandem zerstreitet. Du willst einfach nicht unangenehm in dem Projekt auffallen. Das war für mich immer sehr, 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 sehr schwer. Und deswegen hat es mich da so hart immer getroffen, weil ich mir dann teilweise dumme Sprüche mal auch schon mal geben musste, die ich dann lieber runtergeschluckt habe, weil ich einfach dann den professionellen Weg ging, aber der natürlich entgegen meiner festen Überzeugung war, dass ich natürlich zurückschieße, wenn mir jemand dumm kommt. Also so, wenn mir jemand offensichtlich ungerechtfertigterweise dumm kommt, ne? Also wenn du jetzt jemand von jemandem zusammengeschissen wirst, der einfach auch überhaupt gar nicht in der Position ist, dich zusammenzuscheißen. Und klar, dann bellt man so ein bisschen zurück, aber ich hatte schon ein, zwei Momente, wo ich am liebsten gesagt hätte, okay, dann gehen wir jetzt raus. Und dann hau ich dir in dein dummes Gesicht, du Wichser. Na, aber richtig sauer, ne? Weil, und das war so, ja, oft auch die Kameraabteilung, die ja eh glauben, sie. Ja. Ich sag nicht, dass die Kameraabteilung scheiße ist, aber natürlich herrscht da viel Reibungsfläche bei Leuten. Naja, es ist halt in dem Medium Film ist Kamera natürlich sehr wichtig. Und so gibt es ich habe ganz viele Kameraleute kennengelernt, mit denen super klarkommen. Aber hin und wieder hast du halt auch ein bisschen so diese Footballer, ne? Diese Mobbing-Ding. So, ja, wir sind die Geilsten und ihr seid alles Trottel und was machst du denn überhaupt, ne? Und so gerade so Sprüche wie, wenn du weißt, du kennst meinen Job. Und du weißt, wie viele Stunden, du kennst es inzwischen ja auch, wenn du Wochenenden arbeiten hast. Und dann hast du einen schlechten Tag und dann kriegst du plötzlich so einen Spruch gedrückt, so von wegen, ja, zuerst Team im Catering, ne? Erst ist Team, wo man sich irgendwie denkt, du Hund, Alter. Mhm. Also müssen wir jetzt ja nicht auswalzen. Aber das sind so Sprüche, wo ich dann wirklich in mich reinfresse, weil ich am liebsten halt sagen will, du dummer kleiner Hund, dein Job kann ein pressierter Affe machen. Mein Job ist, für einen Kameraassistent, ob der eine Kamera einrichtet für 200 Komparsen oder für 10 Komparsen, ist für ihn kein Unterschied. Die Kamera wird gleich eingerichtet. Ob ich einen Drehtag mit 200 Komparsen habe oder mit 10 Komparsen, ist eine ganz andere Nummer. Ja. Vor allem, wenn du historisch drehst, ne? Es ist für einen zweiten Kamera. Und von der ersparte mir dann irgendwelche Sprüche anhören zu müssen, hier von wegen, ja, was machst du denn eigentlich? Oder ja, so schwer ist ja dein Job nicht und so. Da, das sind so Momente, wo ich explodieren könnte, ne? Und wo du schluckst dann runter. Und worauf ich hinaus will, was ich dann irgendwann gelernt habe, ist, ich reg mich jetzt über diesen Typen auf, 2-3 Jahre. Ne? Ich denke mir so, du Wichser, ich hätte dir damals echt sagen sollen und so. Und dann triffst du den 3 Jahre später und der weiß nicht mehr, wer du bist. Ja. Und ich denke mir so, wow, Alter, du hast es jetzt 3 Jahre lang mit dir rumgetragen, ne? Hast dich 3 Jahre lang immer mal wieder über diese Situation geärgert und der Typ hat das entspannteste Leben gehabt, weil der weiß, klar, er ist der arrogante Sack, der irgendwann einfach auch gar nicht mehr checkt, wenn er ein Arschloch ist, ne? Und dir ist die Situation schon in Erinnerung geblieben, weil es für dich nicht normal ist, dass du dich verhältst wie ein arrogantes Arschloch. Aber trotzdem hat er dir halt eine Sache voraus. Er hat den Moment voll gehen lassen. Und du hängst immer noch 3 Jahre mit diesem Moment in deinem Kopf rum. Das hängt immer noch oben in deinem Kopf. Ja. Und das war so ein Gedanke für mich, wo ich dachte, okay, du musst sowas gehen lassen. Weil der kennt dich nicht mal mehr. Das ist eigentlich ist es der härteste Bitch-Slap, den du kriegen kannst. Weil du diese Situation plötzlich viel wichtiger einordnest, als er es je getan hat. Und da dachte ich, da musst du locker werden. Du musst es gehen lassen. Und seitdem lasse ich es halt auch gehen. Ich lasse es gehen. Denk mir, okay, du bist ein Arschloch, aber ich werde das jetzt nicht von mir Besitz ergreifen lassen, die Situation.
Ja, oh, richtig krass. Also da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ich finde, das ist eigentlich echt ein sehr wertvoller Punkt.
Kennt ihr die Geschichte von den 2 Mönchen, die am Fluss entlang laufen?
Nee.
Nein.
2 Mönche laufen den Fluss entlang. Ein Mönch ist schon ein bisschen älterer Mönch, der hat ein bisschen mehr Weisheit. Der andere ist so eine Art Azubi-Mönch. Und auf einmal treffen die einen Mann, der sagt, hey, ihr seid doch Mönche. Kann mir nicht einer über den Fluss einfach kurz Huckepack tragen? Einfach durch, den Fluss ist doch egal. Ihr macht doch immer so Sachen for free und so. Weil ich müsste sonst 1 Kilometer noch weiterlaufen, bis die Brücke kommt. Und das ist mir irgendwie zu stressig. Und der etwas ältere, weisere Mönch sagt dann, okay. Und trägt den einfach huckepack, geht durch den komplett verschlammten Shitfluss, trägt ihn rüber, läuft auch wieder durch den Fluss zurück und der Azubi-Mönch guckt ihn an und denkt erstmal nach. So, okay, was ist hier gerade passiert? Und nach 2 Tagen traut sich der Azubi-Mönch erst zu fragen, sag mal, das war doch völlig doof. Der hätte doch einfach weiter vorne über die Brücke laufen können. Und du hast ihn jetzt da durch den Schlamm und durch die ganze Scheiße getragen und bist total nass geworden. Und das hat dich doch auch genervt beim Zurücklaufen. Und dann sagt der weisere Mönch zu ihm, ich habe diesen Mann 10 Minuten lang getragen und du ihn 2 Tage.
Ja, ja.
Also dieses Loslassen, das finde ich echt einen guten Punkt. Aber es ist ja auch nicht so einfach, oder?
Nee, genau. Es ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube auch, solange man sich halt da auf sich selber konzentriert. Aber wenn man sich mal wirklich bewusst macht, dass das für den anderen eine absolute Nichtigkeit war, dann hilft mir das, glaube ich, in Zukunft auch, zumindest bei solchen Geschichten, da schneller mit abzuschließen. Weil du willst ja um keinen Preis, dass dich das jetzt so viel mehr beschäftigt wie den anderen. Wenn, willst du ja eher, dass es den anderen nachträglich noch beschäftigt.
Genau.
Und der sich irgendwann mal denkt, was habe ich da getan?
Und es ist dann halt voll der Tritt in die Eier, wenn der 3 Jahre später vor dir steht und keine Ahnung hat, wer du bist.
Nicht mal, genau, und sich dir neu vorstellt, genau. Weil er denkt, er kennt dich noch nicht.
Genau, ja.
Alles schon passiert.
Weißt du, das Ding ist, das ist vielleicht jetzt nicht ganz die Mönchgeschichte, aber eher so vielleicht diese spirituelle. Ich glaube halt auch, dass du, auch wenn dir Unrecht widerfahren ist, dass du ab einem gewissen Punkt vielleicht dann die Sache vergessen und vergeben musst, nicht um der Person Gefallen zu tun, sondern um dir selber den Gefallen zu tun. Weil ich habe das bei mir auch festgestellt, ja. Wenn ich dann irgendwann für mich so beschlossen habe, okay, er oder sie wusste es nicht besser, es ist jetzt von mir aus 10 Jahre her und ich konnte es dann für mich abschließen, dann war das aber für mich nicht so, okay, die Person hat sich damals scheiße verhalten. Die war im Unrecht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Person sich da noch dran erinnert. Ne? Aber ich denke mir halt dann für mich oder auch der Person, das war dann der Ratschlag, vergib der Person nicht ihretwegen, sondern deinetwegen, damit du einfach da mal einen Schlussstrich ziehen kannst. Weil irgendwie, und ich glaube, dass man dieses Vergeben, manche haben ja auch die Größe und gehen dann vielleicht auch zu Leuten hin und sagen, ich vergeb dir, dass du mir das damals angetan hast oder so. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich selber sagt, es wisst, wie es ist, man kann an der Vergangenheit jetzt auch nichts ändern. Es hat ja auch aus dieser Situation sind ja auch wieder neue Dinge entstanden vielleicht. So kannst du halt auch für dich dann einfach diesen Schlussstrich ziehen.
Ich glaube, so wirklich vergeben habe ich wirklich relativ selten. An eine Sache erinnere ich mich, weil es so ein total krasses Gefühl war, das ich dann hatte, als mir aufgefallen ist, oh wow, du hast gerade wirklich jemandem vergeben. Da spielen natürlich ganz viele Dinge mit rein, vor allem, dass ich mich in Gesellschaft dieser Person immer relativ klein gefühlt habe. Und in dem Moment, in dem ich diese Vergebung irgendwie verstanden habe, dass ich das gerade wirklich so empfinde, habe ich mich auf einmal groß gefühlt wieder.
Und leicht vor allem. Mhm. Also dieses Sprichwort, man trägt eine Last auf seinen Schultern. Ich finde, da ist was dabei, weil ich hatte auch genauso einen Moment wie du. Und als ich dann für mich, aber ich habe sofort gemerkt, da war was weg. Du merkst erst, dass du dieses Gewicht an dir getragen hast, nachdem es weg ist.
Voll.
Wir sind sehr esoterisch schon wieder.
Nee, das finde ich gar nicht, weil das sind so Gefühlsweltsachen, die kann man auch schlecht beschreiben. Ne? Also da muss man halt auf so Begriffe zurückfallen, die irgendwie sind. So kannst du es irgendwie nachvollziehen, Gewicht und keine Ahnung. Ne? Aber auf was ich noch raus will, vielleicht zum Ende ist, ich habe es geschafft zu vergeben, aber ich habe mich, glaube ich, noch nie versöhnt. Wenn ich vergeben habe und das so auch wirklich als sowas empfunden habe, habe ich danach den Kontakt abgebrochen. Immer. Weil ich dann doch nicht ganz rauskomme aus diesen Verhältnissen, die da herrschen, wenn ich noch drin wäre. Also ich habe es nie geschafft, dann zu sagen, okay, hey, wir sind jetzt versöhnt und wir können jetzt neu starten. Du und ich. Du, der mir so viel Unrecht angetan hat. Ich, der sich eigentlich sein Leben lang als Opfer gesehen hat und es nicht wusste. Wir können jetzt einfach neu starten und weitermachen. Geht nicht.
Es ist quasi eher so, dass du deinen Frieden damit gefunden hast, mit einem gewissen Sicherheitsabstand.
Genau, es ist so eine relativ eigennützige Art der Vergebung, weil ich kann natürlich den anderen diesen Luxus in dem Moment nicht geben. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe mit meiner einen Hälfte der Familie an irgendeiner Stelle gebrochen. Ne? Und diese Hälfte der Familie, da ging es eigentlich nur um eine Person. Aber das hat halt so stark seine Kreise gezogen, dass ich mit allen brechen musste. Und jetzt kann ich natürlich bei denen auch wiederum nur hoffen, dass die mir das irgendwann vergeben, dass ich da den Cut setzen musste. Oder halt auch nicht, I don't care. So. Aber so ein bisschen ja schon. Man hat ja schon manchmal dann auch ein schlechtes Gewissen. Denkt, naja, okay, sollte ich mich vielleicht doch mal wieder melden? Und ungefähr eine Millisekunde Nachdenkzeit reicht aus, um einem selbst klarzumachen, wenn du dich da meldest, geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Es geht nicht.
Also wenn du sagst, ja nee, dann geht's direkt wieder weiter, dann bringt's nichts. Aber was ich glaube, was insgeheim jeder will im Leben, ist ja eigentlich klarkommen. Also was ich nicht verstehe ist, man wächst ja immer weiter. Nie wirst du der gleiche Mensch sein wie vor 10 Jahren. Und wenn, dann ist es wirklich traurig. So, ich verstehe halt nicht, warum der Mensch so tickt. Wenn ich jetzt mit meiner Freundin, mit der ich 2009 zusammen war, wieder zusammenkommen würde, ich garantiere dir, in einem halben Jahr wird man uns die gleiche genau die Scheiße wieder vorwerfen. So nach dem Motto, da hat sich nie was geändert. Du bist immer noch so wie, weißt du, was ich meine, so, ne?
Ja, ja.
So, also man gibt den anderen sehr wenig die Chance, sich zu entwickeln und auch sich zu verändern. Und gerade Streitigkeiten, die in der Jugend stattfinden, die sollten eigentlich ab einem bestimmten Punkt genullt werden. Also ich finde, die zweite Chance sollte spätestens dann sein, wenn der Streit irgendwie in den Teenagerjahren stattgefunden hat und man irgendwann mal 30 ist. Wenn man sich irgendwie denkt, okay, da ist jetzt vielleicht eine Familie und Kinder sind da jetzt, da ist ein Job, da ist eine Karriere. So, ich meine, ich weiß, dass ich mit als Teenager Scheiße gebaut habe. Ich weiß, dass ich ein Trottel war. Aber wer war kein Trottel? So, wer hat nicht Dummheiten gemacht? So. Aber du kannst mich doch jetzt nicht, und deswegen versuche ich auch, jedem eine Chance zu geben. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da dachte ich auch, ey, ist eine Weile her. Gut, da habe ich gemerkt, manche Leute werden halt doch nicht alt. Aber wisst ihr, was ich meine? So, ich versuche das schon irgendwie auch, das alte Ich auch altes Ich sein zu lassen. Ne? Und ich finde es dann auch seltsam, wenn ich dann, mir wurde letztens auch vorgeworfen, was ich irgendwann mal mit 15 oder 16 jemandem gesagt habe. Das war nicht nett, aber da dachte ich mir auch so, ja, mein Gott, natürlich war es scheiße. So, natürlich. Aber was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nicht 20 Jahre in die Vergangenheit reisen und es ungeschehen machen. Und wenn dich das so verletzt oder wenn dich das so aufgeregt hat, dann, ja, dann tut's mir jetzt leid. Aber ich kann da jetzt leider auch nicht mehr so richtig die Verantwortung dafür nehmen, weil ich bin das ja nicht. Es ist ja im Endeffekt, wenn du mit mir über mein 16-jähriges Ich sprichst, dann ist es, als würden wir über eine andere Person reden. Dann können wir auch über einen Klassenkamerad reden, weil ich habe mit der Person, außer die gemeinsame Vergangenheit, nichts mehr zu tun. So, und kommt jeder von uns, und vor allem jetzt mal Brizi, bei Max weiß ich nicht, wie hart du ins Gericht gehst mit deinem jugendlichen Ich, aber zumindest Brizi und ich garantiere dir, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit meinem 16-jährigen Ich zusammenzukommen, der wird den Anschluss seines Lebens kriegen. Ich würde den richtig zu Sau machen. So. Also, ne, aber ich kann es halt nicht. Deswegen, ja, halt mir halt nichts vor, was ich vor 20 Jahren gesagt oder gemacht habe, weil was soll ich tun? Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich werf dir auch nicht vor, was du vor 20 Jahren angestellt hast. Also wirklich, mache ich nicht. Warum sollte ich das tun?
Ja, da hat jeder Dreck am Stecken. Also, ich glaube, bei mir war es sogar eher noch so die Grundschulzeit, wo ich, glaube ich, ein ziemliches Arschloch war als Kind. Aber ja, was soll ich machen? Also da gibt's auch immer wieder Momente, weil wir das ja vorhin schon hatten, wo ich dann auch abends im Bett liege und mir denke, boah, krass, Alter, da war ich so ein Wichser. Da war ich, also, ne, auch da, obwohl ich sehr klein war, habe ich da echt auch andere Leute gemobbt und so. Das Einzige, was du machen kannst, ist daraus lernen und halt irgendwann es nicht mehr zu machen, ne? Und an dem Punkt sind wir ja Gott sei Dank alle. Da muss man auch da wieder abschließen und mit sich selber sich versöhnen im Endeffekt, ne? Und sagen, okay, es ist jetzt auch gut.
War ein anderes Ich. Und dieses andere Ich hat Fehler gemacht. Und man muss sich auch eingestehen, dass man heute halt auch Fehler macht. Ich weiß, dass ich in 20 Jahren zurückblicken werde und sagen werde, ja, da mit 35, 36, Trottel. Dummheiten. Naja, ist ja so. Es ist ja so. Weißt du, also es wäre ja verrückt. Also ich meine, gut, es gibt Menschen, die sagen, du glaubst auch, dass du alles richtig machst. Aber ich weiß, dass ich nicht alles richtig mache. Aber ja.
Der Spruch geht mir so auf den Sack.
Ich will aber, weil ich weiß ja, wir müssen am Anfang ein bisschen schneiden, deswegen haben wir jetzt ein bisschen länger gemacht, auch wenn Brizi vorhin schon das Ende eingeleitet hat oder zumindest mal geteased hat. Eine Sache, die ich auch noch für mich verinnerlicht habe, die ich dann auch erst lernen musste und die mir viel geholfen hat, auch gar nicht nachtragend zu sein, weil sich bei mir dann gar nicht erst die Energie aufbaut, dass ich irgendwie wütend sein muss. Weil man hat ja immer auch das Gefühl, jemand will einem was Schlechtes. Nicht immer, das wäre paranoid, aber wenn du mit jemandem Streit hast oder irgendwas war, dann hast du ja auch das Gefühl, du hörst überall eine Spitze raus. Da ist immer ein bisschen Sarkasmus. Und es gibt eine Sache, die ich mir auch dann irgendwann wirklich bewusst gemacht habe und mir auch bewusst eingeredet habe, ist, es wird wesentlich weniger über dich geredet, als du glaubst. Ja. Weil man hat immer das Gefühl, so man hat immer dieses Hauptcharaktersyndrom, so na ungefähr, die lästern jetzt wahrscheinlich voll über mich und so und wahrscheinlich reißen sie das Maul. Kann schon sein, dass es mal passiert, aber unterm Strich wird es wesentlich weniger über einen geredet, als man glaubt. Also du bist ja vielleicht mal eine Randnotiz und so, mal Scheiße gebaut oder. Aber ich habe für mich dann irgendwann festgestellt, ich nehme mich nicht mehr so wichtig, dass ich glaube, dass die Leute nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag über mich zu lästern oder was ich so alles mache. Und ich glaube, dass das bei fast allen ist. Es wird weniger über einen gelästert und geredet, als man denkt.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Man fühlt sich immer so angegriffen, so, ne? So, was denkt er jetzt? Und das meine ich auch mit dem Grübeln, ne? Hand in Hand geht ja da auch mit. Es wird auch wesentlich weniger über dich nachgedacht, als man denkt. Die Leute denken nicht viel über dich nach. So, da sitzt keiner da und denkt so, wie zeige ich es dem Priz jetzt morgen, dass ich ihn scheiße finde? Ah, genau so werde ich es machen oder so, ne? Ja. Und so. Also, es bedeutet, ich habe irgendwann aufgehört, wenn Leute mal zu mir zickig sind oder irgendwas Dummes machen oder so, dass ich da lang drüber nachdenke, warum war der jetzt zickig? Warum hat die jetzt das so gesagt? Wenn da mal jemand irgendwie zickig war oder einen schlechten Tag hat, kann ich das inzwischen super schnell abhaken. Das ist jetzt nichts so, hier, der denkt jetzt ständig über mich nach und das ist, da hat nicht jeder Satz irgendwie eine doppelte Bedeutung. Oder wisst ihr noch, wenn man früher irgendwie WhatsApp-Nachrichten, ein WhatsApp-Status, wo man irgendwie das Gefühl habe, hier wird irgendwie indirekt mit dir kommuniziert und so.
Boah,
und man sich irgendwie ja, denkt krass. So, und dann hat man sich irgendwie so kaputt gefachsimpelt, so, oh, könnte das damit, klar meint er dich damit oder so, ne? Und irgendwie so, boah. Wenn man denkt so, nope. Whatever. I don't care.
Ja, ja, das ist auch ganz, ganz schlimm, so im Beziehungsthema so. Oder auch irgendwie bei frischer Trennung und so oder wenn eine Trennung bevorsteht. Also was man da auch aus Nachrichten rausliest, was man da rein und raus interpretiert in Online-Zeiten und was weiß ich nicht alles. Also es ist ja komplett Madness. Zumindest war das bei mir früher so. Ist deutlich besser geworden, aber da gab es bei mir schon auch eine Phase, wo ich sage, ey, wirklich, das hat mich Nächte geraubt. Und das ist dann auch wieder das, wo man, glaube ich, dem anderen dann so einen Vorwurf macht und auch so sauer auf den Partner oder Ex-Partner ist, weil man sich selber die ganze Zeit dabei erwischt, wie viel Zeit einem das raubt und wie sehr man sich mit der Sache beschäftigt und eigentlich weiß, der andere macht nicht mal einen Bruchteil davon.
Genau.
Ja, genau. Und das lastet man dem aber dann auch mit an und sagt, boah, ich bin zusätzlich auch noch sauer auf dich, weil du gerade dafür verantwortlich bist, dass mir das so viel Zeit raubt und ich weiß eigentlich, dass es dich nicht tangiert.
Richtig.
So. Ja. Oder wenig.
Ich konnte mal 4 Tage nicht kacken. Da war ich richtig schlecht drauf.
Kann die Freundin auch nichts dafür, ausnahmsweise.
Wer kann das wissen? Ich bin auf einmal ein bisschen unfreundlicher als sonst. Und das kann man sich als Faustregel vielleicht merken. Es kann immer sein, dass jemand 4 Tage nicht kacken konnte.
Ja.
Okay, ja, aber ich würde auch sagen, ich bin da gar nicht so anfällig für. Ich grübel meistens nicht viel rum, was Leute gemeint haben oder so. Das ist manchmal fast schon blöd, weil ich manchmal auch nicht ganz mitkriege, was man mir versucht zu sagen. Also, es ist, sagen wir so indirekten Sprechakt. Den verstehe ich schon, aber oft sind die so komisch verklausuliert und so emotional aufgeladen. Also guck mal, ich verstehe es zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh Mann, die Küche ist ganz schön schmutzig. Ja. Und der oder diejenige sitzt auf dem Sofa und hat ein kaputtes Knie. So, dann weiß ich, indirekter Sprechakt. Ich soll die Küche aufräumen. Okay. So, das verstehe ich schon. Ne, aber manchmal kommen da so emotionale Sachen durch, wo du gar nicht so weißt, was ist denn jetzt eigentlich der Sprechakt, ne? Ich verstehe, hier ist viel indirekt, aber so richtig verstehe ich nicht, auf was es raus soll. Und dann bin ich halt so jemand, der sagt, wird sich schon regeln. Wird sich schon von alleine regeln, einfach. Weil ich kann da nicht so viel damit anfangen in dem Moment.
Ja. Ne?
Und das wurde mir auch natürlich schon zum Vorwurf gemacht, aber andererseits hilft's bei manchen Dingen auch. Aber ich verstehe, wie das auch passieren kann, dass man sich dann da reinsteigert.
Ja, es wäre insgesamt einfach ein bisschen einfacher, wenn, glaube ich, die Kommunikation direkter wäre, ehrlicher und man nicht so viel zwischen den Zeilen lesen müsste oder es tut, obwohl man es nicht tut, sondern wenn man sich da viel mehr darauf verlassen könnte, dass das, was der andere sagt, auch so gemeint ist, und dann gäbe es diesen ganzen Stress halt nicht. Aber es ist schwierig. Also ich meine, ich tue mich da auch schwer, ganz klar. Und ich merke auch, dass ich auch sehr viel Spaß daran habe, so zwischen den Zeilen zu lesen und halt da versuche, rumzuinterpretieren. Weil wenn es sich dann natürlich bestätigt, dann hat man es richtig gemacht, ne? Aber es ist halt leider auch so, dass man in ganz vielen Fällen nicht bestätigt wird. Also dass es halt ganz häufig einfach nicht stimmt und man sich da viel zu viele Gedanken drum gemacht hat. Das ist eigentlich im größten Teil schon eine Zeitverschwendung.
Ja, absolut.
Wobei ich auch finde, also in vielen Sachen in der Kommunikation ist es ja echt total geil, zwischen den Zeilen zu lesen. Also an Humor kann man es gut festmachen, finde ich. Je mehr Zeilen der Humor Platz hat, desto geiler ist der eigentlich, ne? Mhm. Und ich finde, es gibt auch so in der normalen Kommunikation zueinander, ist das auch manchmal cool, ne? Wenn man einfach den anderen lesen kann, mehr als das, was er sagt. Und dann vielleicht schon vorher was macht, was man schon gecheckt hat, bevor es der andere überhaupt gecheckt hat. So, solche Sachen, das finde ich schon toll. Mhm.
Geht aber oft auch schief.
Auf jeden Fall.
Also da kann ich ja jedem eine Buchempfehlung geben, wer sich ja auch, da geht es auch viel um Verhandlungsgeschick und solche Geschichten. Also ich verstehe es im Humor, aber ich zum Beispiel habe mir teilweise auch versucht abzugewöhnen, quasi vorherzusehen, was der andere meint. Und zwar empfehle ich da jeden von Chris Voss, Never Split the Difference. Das ist ein richtig cooles Buch, so, sagen wir mal, ja, so populärwissenschaftlich. Das ist aber sehr gut geschrieben. Und Chris Voss war ein FBI Hostage Negotiator. Mhm. Und der hat eben halt dann irgendwann auch eine Firma gegründet und das FBI, die haben recht spät angefangen. Also ich glaube, erst in den 70ern hat man überhaupt auch angefangen, so dieses, die Psychokiller und so zu analysieren. Das FBI hat sehr spät angefangen. Also bis zu den 70er Jahren war es oft so, wenn Psychokiller und so und die ganzen Leute, die wurden halt alle weggekillt und Todesstrafe und aber man hat nichts gelernt aus den Menschen, weil man sich mit denen auch nicht beschäftigt hat. Ne? Man hat die ins Knast gesteckt und dann in die Todeszelle und dann waren die weg. Und irgendwann in den 70ern hat das FBI dann mal angefangen so zu gucken, ja, aber was sind denn das für Leute? Und warum tun die das? Und dann hat das FBI angefangen.
Gibt's da nicht auch eine Serie?
Genau, Mindhunter. Hieß es, genau. Und die haben dann dieses Profiling und so auch angefangen. Und in den 80ern war das ähnlich auch mit diesen Geiseln. Da war eigentlich der Ablauf, der ist eine Geiselnahme, wir schicken SWAT rein, die knallen alles um und was am Ende noch steht, hat Glück gehabt und der Rest ist halt weg. Ne? Und dann hat man aber eben halt auch, weil das logischerweise aus der Natur der Sache sehr viele Todesopfer zur Folge hatte, man entschieden, lass uns doch mal die Sache psychologisch angehen und mal gucken, was passiert denn eigentlich mit diesen Menschen in so Extremsituationen? Und aus diesem, und dieser Chris Voss war einer der Vorreiter, also der hat quasi angefangen, da war das alles noch der Wilde Westen. Und dann haben die angefangen, okay, wie gehen wir denn damit um? Und er war dann einer der ersten wirklichen Negotiator, also dieser Beruf entstand erst. Mhm. Ne? Also jemand, der aktiv mit Geiselnehmer und solche Geschichten in Kontakt getreten ist und geguckt hat, dass eben solche Situationen gelöst werden, ohne dass geschossen werden musste. Und wirklich, es funktioniert sehr gut. Das habe ich wirklich gut anwenden können im Leben. Klar, er nimmt so diese Klassik, dieses Mirroring und so, ne? Aber das Ding ist, man hört es oft, aber es funktioniert saumäßig gut. Du machst dich sehr sympathisch, wenn du Gemeinsamkeiten hast. Deswegen lese ich, wenn ich eine Schlagzeile sehe, wie die Fußballergebnisse von gestern Abend waren. Weil es hilft mir unglaublich, eine Sympathie aufzubauen, weil ich muss nicht viel über Fußball wissen. Es reicht, wenn ich 2, 3, 4 Sätze aus dem Spiegelartikel von gestern zitieren kann und lass den anderen reden. Weil eine der großen Regeln ist, lass die anderen reden. Je weniger du redest, desto besser ist, läuft es. Ne? Weil wenn jemand anderes redet, dann bedeutet das für dich, dass du Informationen bekommst. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, einer dieser Grundsätze ist, und das habe ich mir wirklich versucht anzueignen, ist, geh unvoreingenommen in jedes Gespräch. Glaub nicht am Anfang zu wissen, was der andere will, weil du weißt nicht, was der andere will. Und er hat es und er macht es immer so geil. Du kannst es alles googeln. Diese ganzen Sachen, die er beschreibt, Boston, irgendwie Bangalore, kannst alles googeln, ist alles passiert. Und er war da halt vor Ort. Und der hat auch, und es gibt halt ein Kapitel im Buch, da geht es eben halt dieses: Glaub nicht zu wissen, was der andere will, weil du weißt es nicht. Du kannst es nur rausfinden, indem er dir sagt, was er will. Und solange er dir nicht sagt, was er will, glaub nicht, dass du weißt, was er will. Und da hat er so ein cooles Beispiel, dass die halt auch gegangen sind. Da ging es halt irgendwie auch so, ja, die überrauben jetzt das aus oder so. Ich kenne den Fall nicht mehr auswendig, aber und deswegen wollen sie jetzt das Geld und so. Und dann kam aber irgendwann raus, der hat einfach ganz andere Probleme. Ne? Also der war quasi gezwungen aus psychologischen oder sozialen Dingen oder so. Und dann war eigentlich klar, wie man mit diesem Typen umgeht. Und deswegen halte ich das inzwischen gar nicht so sehr als mega der krasse Skill. Ich kann lesen, was andere tun, weil ich mich selber auch schon oft dabei erwischt habe, wie ich einfach komplett falsch lag. Weil ich dachte, ja klar, das machst du so und so. Und dann habe ich so bei den Eiern dann und so. Ne? Und dann gehe ich die Konfrontation und der sagt einfach den ersten Satz, der überhaupt nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Meine ganze Argumentationskette jetzt gerade aus dem Fenster geflogen ist. Ne? Und damit wird es nicht passiert und ich einfach komplett kalt erwischt werde oder halt so, ne, unvorbereitet, gehe ich in so ein Gespräch rein mit der Absicht, ich habe keine Ahnung, was er will, ich werde es jetzt rausfinden.
Fragen stellen ist gut.
Fragen stellen, ja.
Ich finde auch, also es ist ja eigentlich Rhetorik auch ein bisschen, ne? Und ich finde auch, die Rhetorik hat so durch diese ganzen Populisten und so, durch Trump und weiß der Geier, wo man immer sagt, aha, das sind alles rhetorische Tricks, da muss man total aufpassen. Da hat das so einen shady Charakter bekommen, ein bisschen, dass es wichtig ist, in der Kommunikation mit anderen auch mit Rhetorik zu arbeiten. Ohne dass das jetzt irgendwie dich gleich zu einem Tyrannen macht oder so, ne? Weil manches einfach nicht klar wird für den anderen, wenn du es ihm nicht wirklich wie so ein wundervolles Dessert auftischt. Ja, ja.
Ja. Weil, was du auch immer verkaufst, und das ist das A und O, finde ich, das steht jetzt, glaube ich, nicht in Never Split the Difference, aber das A und O ist, du verkaufst nicht deinen Service, du verkaufst nicht deine Erfahrung, am Ende des Tages verkaufst du Lösungen für ein Problem.
So.
Und wenn ich mit einem PL spreche, dann hat er ein Riesenproblem. Er hat 250 Kinder. Wir haben keine Kinderagentur, die dir alle stemmt. Die müssen alle gecastet werden. Wir brauchen Kindergenehmigung. Das ist ein Riesenproblem. Keiner hat Bock, dieses Problem zu machen. Du sagst, ich kenne mich damit aus. Ich habe das oft gemacht. Ich nehme dir dieses Problem ab. Das kostet es aber. Und du musst denn quasi das Problem, wenn sie selber nicht bewusst sind, was sie für ein Problem haben, sagst du, dieses Problem löse ich für dich. Und wenn du für Leute ein Problem lösen kannst, dann hast du auf jeden Fall bei den Verhandlungen, was das Geld angeht, viel mehr Spielraum.
Ja, das Problem, das ich sehe, das ich jetzt gern gelöst haben will, ist, dass wir schon wieder viel zu lang sprechen und ich euch gerne vergeben will und wir uns dann versöhnen können beim nächsten Mal.
Gerne. Wir waren jetzt lang genug wieder der Hauptcharakter.
Das stimmt.
Gilt jetzt einfach mal wieder der Nebencharakter.
Fabrizi kommt dann wieder eine längere Folge zu, aber ich muss auch dazu sagen, für mich wird es ein richtiger Abfuck, weil ich erst am Montagabend wieder zu Hause bin und das geht quasi, ich werde es wahrscheinlich nicht schedulen, ich werde es direkt so hochladen und online stellen, wie ich fertig werde, nämlich Dienstagnacht.
Wie frisch gebackene Brötchen.
Genau, so wird es leider. Also ich blicke mit Erschaudern in die Zukunft und mit diesen Worten wünsche ich euch ein schönes Osterfest.
Oh ja.
Oh, stimmt.
Einen fleischlosen Karfreitag.
Fisch ist okay.
Fisch ist okay. Döner ist auch okay. Behaltet es für euch. Habt ihr das Video gesehen von diesem Araber, der Fasten bricht und der sagt so, hey, was soll ich machen? Ich bin aus der Szene auf einen Shawarma ist aus der Szene in meinem Mund gefallen. Ich habe aus der Szene 3 Liter Wasser getrunken. Soll ich jetzt weiter fasten oder war das Gottes Art zu sagen, ich soll weiter essen oder irgendwie so? Habt ihr es gesehen? Nee. Auf jeden Fall ein schönes Osterfest. Ich nehme mal an, zumindest Max verbringt sie mit seiner Family. Mm-mm. Na, okay, du bleibst in München. Brizi, fährst du in die Heimat?
Auch nicht.
Nope. Warte mal. Was macht der Max?
Wo bist du schon wieder?
Ich bin auf meinem 30. Geburtstag eingeladen. In Barcelona.
Ah. Da fliegt er schon wieder. Das ist ja also dieser Abdruck, Alter, Max.
Ja, ich weiß, es ist shame on me, aber danach ist auch erstmal lange Ruhe.
Das hast du vor Norwegen auch gesagt.
Ja. Ja, das war jetzt was, das konnte ich nicht ausschlagen. Aber ich habe es vorher mit der Familie abgeklärt, dass ich Ostern nicht da bin. Nicht, dass da Probleme gibt, die nicht mehr versöhnlich sind.
Ich habe auch was Schönes vor. Und zwar habe ich nämlich Patches bestellt bei einer befreundeten Band. Und dann hieß es, geil, Alter, du hast ein Patch bestellt. Ich bring den dir vorbei. Hast du Samstag Zeit, dann können wir saufen. Das heißt, mein Ostern fängt wunderbar an.
Geil.
Und ich bleibe auch hier.
In diesem Sinne bin ich wohl der einzige Erwachsene unter uns dreien. Und haut rein. Ja. Macht es gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.